Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der Berliner Tageszeitung TAZ. Guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, guten Tag.
Wie sind Sie denn hier ins Studio gekommen? In Berlin gibt es ja so einige Straßen, die nicht so gut befahrbar sind im Moment, weil Extinction Rebellion, diese Klimaaktivisten, diese Straßen blockieren.
Ja, also jetzt muss man mal sagen, für mich selber war das überhaupt kein Problem. Also ich bin durch die Innenstadt gefahren, aber mit dem Fahrrad. Und ich habe Extinction Rebellion überhaupt nicht gesehen. Also die sind ja im Wesentlichen am Kanzleramt und dann eben an diesem großen Stern im Tiergarten. Da führte mein Weg aber gar nicht vorbei. Und der Rest des Verkehrs, muss man jetzt mal sagen, floss ganz normal.
Läuft normal. Wenn Sie vorbeigekommen wären, hätten Sie gewunken? Wären Sie sozusagen mit Empathie dabei vorbeigefahren oder eher mit Grummeln?
Nein, das ist ja absolut notwendig, dass man darauf hinweist, wie dramatisch die Lage ist. Also man muss sich das jetzt mal für Deutschland vorstellen. Im Augenblick ist es so, dass wir so tun, als könnten wir drei Planeten verbrauchen. Es gibt ja aber bekanntlich nur eine Erde. Und da muss man sich das ja dynamisch vorstellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jedes Jahr um 1,7% wachsen würden, dann würden wir in 40 Jahren doppelt so viel produzieren wie jetzt. Das heißt, in 40 Jahren würden wir schon sechs Planeten verbrauchen. Mhm. Das ist ja völlig klar, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass das bisherige System, das wir haben, eigentlich kurz vor dem Kollaps steht.
Und insofern finden Sie es gerechtfertigt, dass man dann Straßen blockiert?
Ja, unbedingt. Ja, natürlich, weil vor allen Dingen, weil das Auto, das damit blockiert wird, ist ja eines der wesentlichen Verursacher.
Und deswegen fahren Sie Fahrrad, wie wir hören. Das ist natürlich vorbildlich.
Ich habe noch nicht mal einen Führerschein, um jetzt mal Werbung
für
mich selbst zu machen.
Gut, dann haben Sie es gut. Dann stehen Sie nicht vor der Qual der Wahl, wenn es dann um das Verkehrsmittel geht. Wir werden natürlich gleich nochmal in dieser Stunde über das Klima sprechen, auch weil das Klimapaket ja heute gebilligt wurde vom Kabinett. Gleich aber geht es erstmal um den 9. Oktober vor 30 Jahren. Da sind die Menschen ja in Leipzig auf die Straße gegangen für die Freiheit, für die Demokratie und haben einiges bewegt. Heute ist der 9. Oktober und heute vor 30 Jahren sind die Menschen in Leipzig auf die Straße gegangen für die Freiheit, für die Einheit, für die Demokratie. Und sie wussten ja nicht, Frau Herrmann, diese Menschen damals, was passieren würde, ob nicht doch die Polizei einschreiten würde, ob die Armee womöglich einschreiten würde. Sie hatten diesen Mut, loszugehen, da zu sein, ihre Kerzen auch zu halten am Abend dann. Es waren 70.000 Menschen und viele sagen, warum ist eigentlich dieser 9. Oktober nicht später zum Nationalfeiertag geworden. Das ist ja der 3. Oktober, wissen wir, Tag der Einheit. Viele sagen, es wäre doch viel besser dieser 9. Oktober gewesen. Was sagen Sie?
Also jetzt muss ich erstmal sagen, dass ich den 3. Oktober als Tag der Einheit eigentlich gut finde als Feiertag, weil es ja so ist, dass die Wiedervereinigung am Ende des Prozesses war ein historisches Geschenk, auch ein historischer Zufall, ein unglaublicher Glücksfall. Man muss sich ja klar machen, dass es auch nur eine ganz kurze Zeitspanne gab, wo das möglich war. Die Wiedervereinigung, nicht schon 1991, wurde dann gegen Gorbatschow in Russland geputscht und Gorbatschow hat es letztlich ermöglicht. Und es ist ja auch so, dass nicht nur Ostdeutschland sich verändert hat durch die Einheit, sondern auch Westdeutschland. Insofern finde ich es gut, dass es einen gesamtdeutschen Feiertag gibt. Trotzdem ist natürlich richtig, dass am 9. Oktober es enorm viel Mut erfordert hat, auf die Straße zu gehen, weil man das ja tatsächlich nicht wusste, was passiert. Und es gab ja diesen Vorfall, also sozusagen das Vorbild in Anführungsstrichen, das negative Vorbild von China im August, nicht? Das Massaker da auf dem Platz des himmlischen Friedens. Ja. Und da war natürlich die Angst, dass das Schule macht und dass die DDR China kopiert. Insofern war das wirklich sehr mutig.
Ja, war aber ein mutiger Schritt. Und wir haben heute früh in Studio 9 hier in Deutschlandfunk Kultur mit dem Kabarettisten und Autor Bernd Lutz Lange gesprochen. Und der hat gesagt:
Der Nikolaikirchenpfarrer Christian Führer hat ja nicht umsonst auch gesagt, eigentlich hätte der 9. Oktober der Feiertag sein müssen. Aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck, weil das eben nun ein glatt ostdeutsches Ereignis war, wurde das doch nicht ganz so gewürdigt. Das war kurz danach noch eher da. Ich kann mich entsinnen, wie wir alle sechs, ein Jahr später in der Nikolaikirche eine Zusammenkunft hatten mit dem Bundespräsidenten Weizsäcker und da war das alles noch etwas stärker in Erinnerung. Und dann gab es Leute wie Genscher, die auch mal darauf hingewiesen haben, die Mauer ist vom Osten aus eingedrückt worden. Also ohne 9. Oktober Leipzig gäbe es keinen 9. November Berlin.
Ja, ich finde es ganz interessant, wie er sagt, das war ein ostdeutsches Ereignis. Vielleicht wurde das nicht ganz so gewürdigt, hat er am Anfang hier gesagt. Denken Sie, das könnte der Grund sein, dass das eben ein rein ostdeutsches Ereignis war, dass es deshalb nicht zu diesem Feiertag 9. Oktober kam?
Ja, eindeutig. Also, weil, wie gesagt, die Wiedervereinigung war ein gesamtdeutsches Erlebnis. Auch Westdeutschland hat sich durch die Einheit verändert. Das wird natürlich nicht so wahrgenommen, aber die alte Bundesrepublik, so wie wir sie kannten, ist auch untergegangen.
Aber wir hätten natürlich dadurch, durch diesen 9. Oktober, doch die Ostdeutschen und wirklich dieses Engagement in der Tiefe würdigen können. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Hätte vielleicht auch Strahlkraft auf die jetzige Zeit, die damals noch in weiter Ferne lag, wo sich viele Menschen im Osten nicht gehört, nicht gesehen fühlen, wenn dieser Tag gewählt worden wäre als Nationalfeiertag, das hätte richtig ein Zeichen gesetzt.
Ja, ich muss zugeben, dass Sie mich jetzt mit Ihren Argumenten durchaus überzeugen. Wobei das Interessante ja ist, dass eigentlich die Leute, die dann auf der Straße waren, und das war ja praktisch dann das, was später Bündnis 90 die Grünen hieß, hat dann in der Volkskammerwahl am 18. März 1990 ein rein ostdeutsches Ereignis nicht mehr die Mehrheit gehabt, sondern war eine ganz kleine Splittergruppe. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ganz Ostdeutschland sozusagen die Ziele auf der Straße war und die Ziele derer verteidigt hätte oder vertreten hätte, die da protestiert haben, sondern ganz im Gegenteil, das wurde dann später eine marginalisierte Gruppe und auch der Slogan hat sich ja geändert. Also 9. Oktober 1989 wurde geschrien, wir sind das Volk. Mhm. Wenig später hieß es schon, wir sind ein Volk. Das heißt, die 1989 am 9. Oktober auf der Straße waren, waren überwiegend Leute, die DDR verändern, reformieren wollten, die aber nicht die Wiedervereinigung wollten. Während die Mehrheit des Volkes wollte die Wiedervereinigung, das hat ja dann auch dieser Spruch, wir sind ein Volk, symbolisiert. Insofern ist eben sehr die Frage, wen ehrt man eigentlich wann, wie?
Das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage. Ich möchte nochmal den Bernd Lutz Lange zu Wort kommen lassen. Eben mit diesem Argument, ohne 9. Oktober in Leipzig hätte es keinen 9. November in Berlin gegeben. Also hätte es den Fall der Mauer nicht gegeben, meint er.
Der 9. Oktober ist für mich wichtiger als der 9. November. Das hängt einfach damit zusammen, dass dort was ganz Großartiges passiert ist. Die Bevölkerung einer Diktatur hat quasi sich die Demokratie selbst errungen, selbst erkämpft. Also 1945 haben die Alliierten Westdeutschland sozusagen die Demokratie geschenkt. Wir sind von einer Diktatur in die nächste Diktatur. Und das ging immerhin nur von 45 bis 89. Und insofern kann man das gar nicht groß genug schätzen, dass also so eine friedliche Revolution damit Schluss gemacht hat. Und deswegen denke ich schon, dass man das mehr feiern müsste.
Ja, also das ist so ein klares Plädoyer hier.
Ja, aber also jetzt, wenn man jetzt nochmal guckt, was ist denn damals passiert am 9. Oktober, dann ist eben das Entscheidende, dass die Sowjetunion, sprich Gorbatschow, hat gesagt, dass die 400.000 Rotarmisten, die in der DDR sind, nicht schießen würden. So, und damit war das SED-Regime am Ende. Weil sie konnten keinesfalls alleine gegen die Massendemonstrationen angehen, weil es gab ja viele Bewegungen gleichzeitig. Es gab ja nicht nur die Montagsdemonstration am 9. Oktober, sondern es war ja auch so, dass vorher schon ganz viele Leute über Ungarn und Tschechien die DDR verlassen hatten. Es war völlig klar, dass ein Massenexodus starten würde, wenn man jetzt es nicht schafft, die Grenzen zu sichern. An den Grenzen bröckelte es aber auch, weil viele von den eingezogenen Wehrpflichtigen keine Lust mehr hatten, dieses untergehende Regime zu verteidigen. In ganz Osteuropa lösten sie die Regimes auf. Das heißt, es war sozusagen nicht nur so, dass der 9. Oktober dann dafür zugeführt hat, dass die DDR untergegangen ist, sondern das war sozusagen ein welthistorisches Ereignis, das betraf die gesamte Region und dass die SED auch nichts mehr gemacht hat, mal abgesehen davon, dass die Sowjetarmee nicht bereit war zu schießen, lag ja auch daran, dass die Wirtschaft in der DDR komplett am Ende war.
Also Sie haben natürlich völlig recht, es waren viele Dinge, die da zusammengespielt haben, dennoch halten wir nochmal fest, dass dieses Engagement der Leute
ist
sehr,
wichtig,
sehr
ja.
bedeutend war. Sehr bedeutend. Ja. Nein, aber natürlich sind die Argumente, die Sie sagen, auch richtig. Vielleicht wären zwei Feiertage gut, der 3.10. und eben auch der 9.
Ja, damit kann ich mich anfreunden. Ja.
Ulrike Herrmann hier zu Gast in Studio 9. Ulrike Herrmann von der Taz hier zu Gast in dieser Mittagsstunde. Wir wollen die Themen des Tages besprechen und ein Thema gibt es da, das ist jetzt tatsächlich zur Mittagszeit nicht unbedingt das schönste Thema. Trotzdem steht es einfach auf der Agenda ganz oben und das ist der Skandal um die hessische Wurstfirma Wilke. Da geht es um die Keime, um die Listerien, die auf dieser Wurst in dem Fleisch waren. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt gegen den Geschäftsführer jetzt unter anderem wegen eines Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Frau Herrmann, man vergeht. Ihnen die Lust auf Wurst, wenn Sie von solch einem Skandal hören?
Naja, man muss ja, ja, also denn der Skandal ist ja sozusagen nur die Spitze des Eisberges. Also man muss überhaupt sagen, dass Fleisch in Deutschland unter ekligen Bedingungen hergestellt wird.
Sie meinen jetzt, wie die Tiere gehalten werden, ja, und geschlachtet werden?
Also genau, wie die Tiere gehalten werden, meistens in riesigen Ställen, wie sie geschlachtet werden. Dann eigentlich unter permanenter Zugabe von Medikamenten, auch von Antibiotika. Mhm. Also eigentlich muss sich ja jeder Deutsche klar machen, dass wenn er Fleisch isst, er jede Menge Hormone und Antibiotika aufnimmt, die alle ungesund sind. Also wenn man es ernst nehmen würde, wirklich, dürften Deutsche eigentlich gar kein Fleisch essen. Denn die meisten sind ja auch gegen wichtige Antibiotika inzwischen resistent. Ganz einfach, weil man das über das Fleisch aufgenommen hat. Insofern ist das jetzt sozusagen nur die Spitze des Eisberges. Das
hier geht es eben um diese Keime, die Krankheiten auslösen können. Es hat wohl auch Todesfälle gegeben, jetzt wobei man nicht genau weiß, ob es tatsächlich mit den Listerien zusammenhängt. Also soweit ich das gelesen habe, ist es noch nicht wirklich bestätigt. Aber wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat, kann man eben von solch einer Infektion leichter heimgesucht werden.
Ja, und es ist offensichtlich so, dass diese Fabrik dann auch sehr unhygienisch gearbeitet hat. Es gab ja Beanstandungen und so weiter. Mhm. Also das war sozusagen besonders schlimm und eigentlich auch besonders kriminell und darf natürlich nicht geduldet werden. Aber man sollte sich jetzt nicht einbilden, dass wenn man sozusagen normales Fleisch kauft, das ohne Listerien ist, dass es wirklich gesund wäre. Nicht? Das ist ja immer so schnell die Idee, die dann da herrscht, dass wenn Listerien nicht vorhanden sind, alles andere gut ist. Und das ist eben nicht so.
Jetzt könnte man sagen, naja, wenn wir Vegetarierinnen wären, dann wären wir fein raus. Aber es gibt die Listerien auch im Rohmilchkäse und gerade hat ein französischer Hersteller verschiedene Käsesorten zurückgerufen. Da gab es wohl Todesfälle nach dem Konsum dieses Käses in den Niederlanden.
Ja, das mit dem Rohmilch ist ja auch ein ewiges Thema, nicht? Ob man den überhaupt essen soll, genau wie rohes Fleisch. Also ist natürlich klar, je stärker...
Schmeckt natürlich manchmal ziemlich gut,
schmeckt
so ein
super,
guter
ja.
Rohmilchkäse.
Ja, ja. Also ich bin natürlich jetzt keine Lebensmittelhygienikerin und echt Expertin, aber es ist natürlich klar, dass je stärker eine Käse oder Wurst verarbeitet ist oder gekocht ist, desto sicherer ist es eigentlich. Auf der anderen Seite sollte man vielleicht auch nicht hysterisch werden, nicht?
Ja.
Da muss man
ich
ja
glaube,
auch aufpassen.
Das empfiehlt sich.
Ja, nee.
Aber trotzdem, wir müssen ja aufpassen. Gut, wie gehen wir damit um? Oder sagen wir uns, gut, so ein Restrisiko können wir einfach nicht ausschließen. Wir müssen einfach mit der Unsicherheit leben.
Also ich glaube, dass wenn man Rohmilchkäse isst, muss man irgendwie wissen, dass das Risiken birgt. Und man sollte wahrscheinlich keinen Rohmilchkäse essen, wenn man schwanger ist,
ja,
zum Beispiel.
Ja, das wird ja auch so empfohlen. Ne?
Ja.
Aber ich merke, Sie sind jetzt nicht über Gebühr skandalisiert von dieser Sache. Sie sagen, gut, wussten wir auch schon vorher, dass es eigentlich ungesund ist, zum Beispiel Fleisch zu essen, Rohmilchkäse zu essen. Also wenn wir aufpassen, sind wir auf der sicheren Seite.
Naja, ich meine, es ist völlig klar, dass diese Gesundheitsämter natürlich die Kontrollen verstärken müssen, dass es solche kriminellen Fabriken wie diese Wilke-Wurst in Hessen nicht gibt. Gleichzeitig ist es, glaube ich, so, dass man ja akzeptieren muss, dass man nicht alle Risiken ausschließen kann. Also das beste Beispiel ist für mich der Verkehr. Also jeder weiß, dass da 3000 Menschen im Jahr ungefähr sterben. Trotzdem sitzen alle im Auto. Also und so ungefähr scheint mir das auch jetzt bei diesen Listerien zu sein. Und ansonsten, wer wirklich sicher sein will, sollte gar kein Fleisch essen, denn das größte Risiko ist tatsächlich diese Antibiotikaresistenz, die da entsteht.
Sagt Ulrike Herrmann von der TAZ hier zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Viel ist darüber diskutiert worden. Heute ist verabschiedet worden das Klimapaket der Bundesregierung. Die Umweltministerin hat es dann in einer Pressekonferenz vorgestellt, während also gleichzeitig draußen vor dem Kanzleramt und in der Nähe die Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion Berliner Straßen blockiert haben. Frau Herrmann, was sagen Sie ganz grundsätzlich? Ein Glück, dass dieses Klimapaket jetzt verabschiedet wurde?
Nein, es ist natürlich besser als kein Klimapaket, aber es ist eigentlich eine Katastrophe, weil es nicht reicht. Also zum Beispiel ist es ja jetzt so, dass ab 2021 soll CO2-Emissionen mit einem Tonnenpreis von 10 Euro belegt werden. Und das bedeutet dann beispielsweise, dass ein Liter Benzin wird 3 Cent teurer. Da kann ja jeder sofort sehen, dass also dieses gesamte Klimapaket keine Lenkungswirkung entfalten wird. Mhm. Und das Problem ist ja, dass die Zeit wirklich drängt, weil eigentlich, wenn wir das noch retten wollen und erreichen wollen, dass die Welt nicht wärmer als 2 Grad wird plus, dann müssten wir eigentlich bis 2030 unsere CO2-Emissionen halbieren. So, gut. Stattdessen verlieren wir Zeit.
Also tatsächlich, viele sagen das so wie Sie, das alles reicht nicht. Trotzdem, das ist es jetzt, was im Moment verabschiedet wurde. Im Hauptstadtstudio hat das für uns Theo Gers beobachtet. Herr Gers, dieses Klimapaket besteht aus dem Klimaschutzgesetz und dem Klimaschutzprogramm. Also bevor wir es kritisieren, wollen wir erst noch mal kurz wissen, was genau ist jetzt eigentlich verabschiedet worden.
Ja, das geht in der Tat bei vielen Menschen und Hörern, glaube ich, auch ein bisschen durcheinander, diese Begrifflichkeiten. Also ganz kurz, das Klimaschutzgesetz ist sozusagen das Dach, der Rahmen für all das, was die Bundesregierung macht. Und in diesem Klimaschutzgesetz steht im Wesentlichen drin, wie viel, also welcher Sektor, also der Verkehr, die Gebäudewirtschaft, die Landwirtschaft und so weiter, wie viel CO2 diese Sektoren in den Jahren 2020 bis 2030 noch ausstoßen dürfen. Das heißt, da gibt es eine Tabelle und da steht Jahr für Jahr drin, wie viel zum Beispiel der Verkehr oder die Energiewirtschaft noch an CO2 ausstoßen darf. Und das ist im Grunde der Kern dieses Gesetzes. Ein Kern, den Svenja Schulze zum Beispiel, die Umweltministerin, gerade auch ziemlich gelobt hat.
Das alles wird sich so nicht mehr wiederholen. Ab jetzt sind alle Ministerien, Klimaschutzministerien, die Zeit, wo die Umweltministerin bitte, bitte gesagt hat und den anderen ständig auf die Füße treten musste, diese Zeit ist jetzt endgültig vorbei.
Ja, das heißt, wir haben heute Morgen eine sehr zufriedene oder gerade um 11:30 war es ja, eine sehr zufriedene Bundesumweltministerin hier in der Bundespressekonferenz erlebt, die eben ihr Gesetz, ich sag mal jetzt erstmal ganz toll findet, weil sie eben sagt, die Zeiten, in denen verzögert wurde, in denen zu spät reagiert wurde, das ist erstmal vorbei. Denn wenn zum Beispiel ein Sektor seine Ziele nicht erreichen sollte, dann muss eben mit einem Sofortprogramm binnen 3 Monaten nachgesteuert werden. Das hat sie besonders hervorgehoben.
Aber ich meine, bis das in Kraft tritt, wenn ich das richtig weiß, wird ja noch einige Zeit vergehen. Da muss ja noch einiges passieren.
Nö, das wird schon jetzt sehr schnell gehen. Die Bundesregierung drückt schon aufs Tempo. Sie will sowohl dieses Klimaschutzgesetz als auch dieses Klimaschutzprogramm mit diesen unheimlich vielen Einzelmaßnahmen noch bis Ende des Jahres unter Dach und Fach bringen. Das heißt, das Ganze soll schon jetzt mit erhöhtem Tempo durch den Bundestag, ich hätte fast gesagt, gepeitscht werden. Das heißt, hier hat man schon jetzt erkannt, das, was passieren muss bis 2030, weil man ja eben auch erlebt hat, dass diese Bundesregierung beim Klimaschutzziel 2020 kläglich versagt hat. Das Ziel wird ja jetzt krass gerissen und jetzt sagt man eben, bis 2030 müssen wir uns alle zusammenreißen. Ob das klappt, ist sehr umstritten. Die Umweltverbände sagen natürlich, das reicht immer noch nicht und Frau Herrmann hat es ja gerade auch gut begründet.
Ja, also und ich finde auch, dass es nicht kein Zufall ist, dass eigentlich alles erst ab 2021 startet, weil dann ist ja diese Regierung auch schon wieder vorbei, nicht? Dann ist die nächste Wahl. Das ist das eine Risiko, finde ich, dass man nicht weiß, was dann passiert. Und das nächste ist ja, dass wenn jetzt ein Abschwung kommt, damit rechnen ja alle, dass es zu einer Rezession kommt, dann eigentlich die Gefahr groß ist, dass alle sagen, ja Klimaschutz, das war gestern. Jetzt haben wir hier das Problem, dass unsere Wirtschaft in die Krise gerät und dann wird man zum Beispiel wieder irgendetwas beschließen, um die Autoindustrie zu pushen. Und gerade die schweren Autos sind ja ein massives Problem, um überhaupt diese Klimaschutzziele einzuhalten. Also ich sehe da ehrlich gesagt schwarz.
Theo Gerst, ihr auch?
Ja, wie jetzt, ich sag mal, die Kassenlage, die dann ja auch enger würde, sich auf den Klimaschutz und das, was die Bundesregierung davor hat, auswirkt, ist im Moment ein bisschen schwer zu sagen. Ich teile diese Skepsis nicht so ganz. Ich bin natürlich auch unzufrieden als Kommentator jetzt für dieses Klimaschutzprogramm. Auch ich sehe, dass es nicht reicht. Gerade auch vor einer Viertelstunde ungefähr hat auch zum Beispiel der BUND als einer der größten Umweltverbände hier in Deutschland seine Pressemitteilung nochmal schnell über die Agenturen gejagt. Und da steht eben auch drin, dass das Sammelsurium aus den ganz vielen Einzelmaßnahmen hinten und vorne nicht reicht, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Man werde bestenfalls ein Drittel an CO2-Einsparung auf den Weg bringen. Also ein Drittel dessen, was man sich eigentlich vornimmt. Und das ist natürlich krass zu wenig.
Also was man hätte machen müssen, und das ist eigentlich als Steuerungsinstrument wäre das einfach gewesen und das hat man in der Schweiz zum Teil auch schon umgesetzt, ist, man setzt den CO2-Preis deutlich nach oben, also zum Beispiel die Schweiz ist längst schon bei 30 Euro die Tonne und gleichzeitig macht man es aber so, dass man das Geld, das man einnimmt, den Bürgern zurückgibt. Dass also der Staat gar keine zusätzlichen Einnahmen hat, sondern dass man nur sagt, wir machen CO2-Verbrauch teurer für diese Lenkungswirkung und wer dann CO2 spart, hat hinterher mehr Geld als vorher. Und das hätten, glaube ich, die Bürger auch alle eingesehen. Das wäre viel wirkungsvoller gewesen als alles, was jetzt beschlossen wurde.
Der hat bloß leider zwei Parteien haben da nicht mitgespielt, Frau Herrmann. Das muss man jetzt einfach eindeutig sagen, nämlich die beiden Parteien, von denen wir regiert werden. Es hat sowohl in der Unions, also bei CDU, CSU, als auch in der SPD, das muss man auch immer wieder deutlich sagen, massive Widerstände gegeben gegen einen höheren CO2-Preis, der ja mit 10 Euro die Tonne oder 3 Cent pro Liter Benzin und Diesel umgerechnet aus Sicht vieler viel, viel zu niedrig ist, um eine Lenkungswirkung zu erzielen. Da hat es aber massivste Widerstände gegeben in den Fraktionen und ich sag mal jetzt aus meiner Warte, mehr war in diesem Moment erstmal politisch nicht durchsetzbar. Vielleicht. Ich sage aber einen Satz noch dazu.
Bitte.
Das ist natürlich auch ein grundsätzlicher Kritikpunkt an dem Programm. Man fängt in den Jahren, in den frühen 2020er Jahren, also 2021, 2022, 2023 und so weiter, relativ zaghaft an, nicht nur beim CO2-Preis, auch bei anderen Maßnahmen. Und das läuft, und damit läuft natürlich jede Regierung Gefahr, egal wer ab 2025 mit wem da koaliert, dass dann ab 2025 die Zügel ganz massiv angezogen werden müssen, um dann eben 2030 die Ziellinien zu erreichen. Und das wird noch ein Heulen und Zähneklappern geben in der zweiten Hälfte der 20er Jahre allerdings erst.
Gut, wir halten also fest, es ist ein Anfang. Immerhin das Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Und Ulrike Hamann von der Taz ist hier mein Gast. Und wenn Sie morgen dabei sein wollen, beziehungsweise morgen geht nicht mehr, denn da sind unsere 12 Plätze schon belegt, aber generell mal dabei sein wollen in Studio 9 hier am Mittag, dann können Sie uns eine Mail schreiben, offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Immer donnerstags öffnen wir unser Studio. Sie können uns hier beim Radio machen, über die Schulter gucken. Und die Termine im Oktober sind tatsächlich alle schon vergeben, aber im November gibt es noch freie Plätze. Deutschlandfunk Kultur hören Sie und wir befinden uns in dieser wunderbaren Nobelpreiswoche, wo wir wirklich jeden Tag warten können auf die Preisträger, auf die Namen der Preisträger. Heute ist der Nobelpreis für Chemie vergeben worden an 3 Männer. Er geht an den in Jena geborenen US-Amerikaner John Goodenough, den in Großbritannien geborenen Stanley Whittingham und den Japaner Akira Yoshino. Und zwar für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Ulrike Herrmann von der Taz hier, mein Gast. Frau Herrmann, das ist immerhin ein Gebiet, womit wir was anfangen können, nicht? So eine Batterie, weiß man ungefähr, wo man die einsetzen kann.
Ja, hat ja jeder schon in seinem Handy, im Elektroauto demnächst, wird ja überall eingesetzt.
Genau. Zu uns gestoßen aus der Wissenschaftsredaktion Martin Meyer, unser Redakteur. Die drei werden also dafür geehrt, dass sie diese zukunftsfähige Technologie erarbeitet haben, diese leichten, wiederaufladbaren Batterien, Herr Meyer?
So ist das, und zwar ist das so ja wirklich ein Durchbruch gewesen. Das Prinzip von Batterien kennt man schon sehr, sehr lange, schon seit dem 19. Jahrhundert. Und das sind zwei entscheidende Teile, die heißen Elektroden, die in so einer Batterie drin sind. Und da passieren chemische Reaktionen. So entstehen Elektronen, das heißt, es fließt Strom. Das kennt man eben schon sehr, sehr lange. Und nun ist es so, dass man sich ganz lange immer damit beschäftigt hat, wie kriegen wir da ein Material, das langlebige Batterien macht, also die lange Strom abgeben. Und da fanden Chemiker Lithium immer total interessant, weil das ein Material, ein Metall ist, das sehr reaktiv ist, also das sehr viele Reaktionen eingeht, gleichzeitig aber auch so gewisse Gefahren hat. Und da liegen eben von diesen drei jetzt ausgezeichneten Nobelpreisträgern die Erkenntnisse, dass man tatsächlich diese Batterien, Lithium-Batterien, dann machen konnte.
Und ich habe gelesen, der Herr Goodenough, der Amerikaner, 1922 geboren, ist der älteste Nobelpreisträger überhaupt je.
Das ist richtig, er ist 97 Jahre alt und er weiß es möglicherweise noch gar nicht. Also bei der Bekanntgabe des Nobelpreises, als diese Namen gefallen sind, ging so ein Raunen tatsächlich durch die wartenden Journalistinnen und Journalisten, weil das waren Namen, mit denen man wirklich so ein bisschen rechnen konnte, die seit vielen Jahren auf der Liste stehen und es hieß immer wieder Goodenough, der Vater sozusagen des Lithium-Akkus, der müsste doch mal ausgezeichnet werden. Er selber hat offensichtlich nicht gewartet, dass es klingelt, weil, so hat es der Laudator gesagt, er hat ihn noch gar nicht erreicht, er konnte ihn noch gar nicht ans Telefon bekommen.
Und geht es da vor allem auch um die E-Mobilität?
E-Mobilität ist natürlich etwas, wo man sagen kann, da könnte man diese Batterien einsetzen. Das ist jedenfalls die große Hoffnung. Wir haben ja gerade über die Frage von Klimawandel oder was Deutschland da tun sollte, gesprochen. Und da wird ja immer die E-Mobilität natürlich auch in den Raum geworfen. Und tatsächlich, das wäre möglicherweise, wenn denn diese Akkus wirklich mal großflächig weiter eingesetzt werden und da wird weiter geforscht, vielleicht tatsächlich etwas, was man machen kann, ja.
Na, man weiß aber, dass die theoretischen Grenzen eigentlich schon erreicht sind. Also die Energiedichte reicht nicht für Elektromobilität. Also das Problem der Reichweite wird immer bleiben. Dass die Akkus zu schwer sind, wird auch immer bleiben. Das heißt, die E-Mobilität mit Akkus hat eigentlich seine größte Chance bei den E-Bikes, also wirklich gut ist, da sozusagen mit dem Fahrrad Elektromobilität zu erzeugen, was nicht niemals, das kann man eigentlich ziemlich sicher sagen, ökologisch sein wird, ist das Tesla-Auto mit dem Elektromotor. Das ist einfach nur Wahnsinn.
Und da können auch die Nobelpreisträger nichts dran ändern?
Ja, würde ich widersprechen. Ich glaube, so radikal kann man es nicht sagen. Tatsächlich wird auch an anderen Batterien geforscht. Good Enough zum Beispiel tut das auch weiterhin. Sie haben natürlich recht, es gibt da physikalische Grenzen.
Deswegen, ich rede zu sagen, jetzt nur über Lithium.
Ja, deswegen zu sagen, man könne das nicht in Autos machen, würde ich ein Fragezeichen machen.
Aber lassen Sie uns noch mal über die vergangenen Chemie-Nobelpreisträgerinnen sprechen. Da gibt es eine ganz berühmte Frau, das ist Marie Curie. Die hat den Nobelpreis für Chemie 1911 bekommen. So berühmt ist ja nach ihr keine Frau mehr in diesem Bereich geworden, oder?
Ich würde sagen, nein. Also es ist die Wissenschaftlerin des beginnenden 20. Jahrhunderts. Das muss man sagen. Marie Curie hat den Physik-Nobelpreis bekommen. Sie hat dann nochmal einen Chemie-Nobelpreis bekommen. Also eine bahnbrechende, beeindruckende Frau mit einer beeindruckenden Biografie. Sie war die erste Professorin auch an der Sorbonne, der Pariser Uni. Eine Frau, die angefeindet worden ist in diesem Männerzirkel, der es bis heute ja ist. Also man muss bei der Chemie ja sagen, 5 Frauen, wenn ich es richtig gezählt habe, mehr als 170 Preisträger. Die Chemie eine vergleichsweise weibliche Wissenschaft, aber Marie Curie ist tatsächlich so ja ein ganz besonderes Bild gewesen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch wahrscheinlich so eine der bekanntesten Nobelpreisträgerinnen überhaupt.
Ja, gut, dass es sie gegeben hat. Und gut, dass Sie jetzt hier waren. Martin Meyer, danke für diese chemischen Informationen. Ulrike Herrmann bleibt hier im Studio. Und der Brexit beschäftigt uns weiterhin. Der britische Premierminister Boris Johnson hat ja mit der Bundeskanzlerin telefoniert und danach wurde dann in Großbritannien kolportiert, eine Einigung mit der EU sei offenbar unmöglich. Ist das Kalkül, Frau Herrmann? Ist das sozusagen Kalkül, dass Johnson jetzt sagen kann, aha, nach diesem Telefonat mit der Bundeskanzlerin ist also klar, eine Einigung ist nicht mehr möglich. Die wollen sich nicht mit uns einigen, also die Deutschen und die EU insgesamt. Und damit ist er sozusagen fein raus und der schwarze Peter liegt bei der EU.
Ja, genau. Also es wird dieses sogenannte Blame Game gespielt, also auf Deutsch, man sucht den Schuldigen. Und gleichzeitig ist es sicher kein Zufall, dass nun ausgerechnet Deutschland dafür herhalten muss, weil sozusagen in Großbritannien wird ja immer noch die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg sehr wach gehalten und der Kampf gegen Hitler. Und immer wurde schon die EU in den Großbritannien so dargestellt, als sei das sozusagen die moderne Waffe der Deutschen, um über diese europäische Einigung dann doch noch ihre hegemonialen jetzt Ansprüche wieder, da ja. irgendwie zu
setzen. Wir haben heute früh in der Redaktionskonferenz genau darüber diskutiert und einer unserer Redakteure war gerade in London. Er sagt, er hat das überhaupt nicht gespürt, dass das tatsächlich noch so sei, dass es dieses Ressentiment gegen die Deutschen noch so gäbe.
Ja, das liegt aber daran, dass er in London war. Mhm. Also es gibt ja sehr viele Untersuchungen zu dem Thema, wer ist eigentlich für den Brexit? Und dabei kamen zwei Sachen raus, die wirklich interessant sind. Also das eine ist, die Londoner sind eigentlich mehrheitlich strikt dagegen. Also Brexiteers in London gibt es nur zu 37% und die wohnen dann aber auch in den Vororten. Und das andere ist, es sind nur Engländer für den Brexit. Das heißt, es ist ein Phänomen des ländlichen Englands. Es ist sozusagen englischer Nationalismus, während also die Schotten, die Walisen und auch die Iren sind dagegen gewesen. Und diese ländlichen Engländer, die sind aber genauso stark für den Brexit wie vorher und die sind eben auch von diesem Nationalismus infiziert und bei denen kommt sowas gut an.
Verfängt das jetzt.
Was Johnson macht, so eine Art Krieg gegen Deutschland zu inszenieren.
Und jetzt sagt man also in Downing Street, man hat im Grunde die Hoffnung auf eine Einigung also aufgegeben. Das ist so, dass man jetzt für den No-Deal gleichzeitig gerüstet ist. Kommt der also jetzt am 31. Oktober? No-Deal am 31. Oktober. Ich kann es ja nicht glauben. Ich kann es nicht fassen, wenn es so käme.
Ich muss zugeben, ich kann es auch nicht glauben. Und es ist auch sehr schwer, das jetzt abzusehen, weil das läuft ja in diesen Verhandlungen letztlich genauso wie bei Tarifverhandlungen. Also die Einigung kommt am Schluss. Bis dahin werden irgendwelche Maximalpositionen aufgebaut. Das Einzige, was aber wirklich klar ist, ist, was Boris Johnson will. Er will Neuwahlen und in diesen Neuwahlen will er sozusagen die Brexiteer-Partei von Nigel Farage beerben. Und dafür tut er alles. Also sozusagen seine Haltung bis zum Schluss wird sein Brexit am 31. Oktober. Unter allen Bedingungen und weil er damit taktisch gut fährt. Und die Frage ist jetzt, wer bewegt sich, nicht? Das britische Parlament, die Iren, die EU, man wird es sehen.
Man wird es sehen. Es gibt EU-Diplomaten, die sagen, Boris Johnson wird entgegen seiner anderslautenden Ankündigungen doch um eine Verlängerung der Verhandlungen nochmal bitten. Das haben wir heute gesendet. Das haben diese Diplomaten gegenüber dem ARD-Studio Brüssel gesagt. Also vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo Spielraum, den wir jetzt von hier aus nicht erkennen können.
Ja, also was man ja sagen muss, der Brexit an sich und vor allen Dingen als No-Deal-Brexit wäre für Großbritannien eine ökonomische Katastrophe. Das weiß natürlich auch Boris Johnson und seine gesamte Familie, bis auf den Vater, aber Schwester und Bruder sind ja schon abgesprungen nach dem Motto, unser Bruder ist wahnsinnig. Und und das andere ist natürlich, dass dass es eigentlich schon Zeichen gab von Boris Johnson, dass er einen Kompromiss sich vorstellen könnte. Also er hatte ja zum Beispiel diese Idee, dass man schon Agrargüter in der EU lässt, also aus Nordirland, damit man das mit der Grenze besser hinkriegt. Also vielleicht
an dieser Grenze scheitert es ja, ne? Also genau. Das ist ja das, woran der Vertrag scheitert. Die Briten wollen diese Zollgrenze zwischen Irland und Nordirland und die Europäische Union kann sich das schlicht nicht vorstellen.
Nein, das Problem ist, die Europäische Union möchte gerne ihre Außengrenzen kontrollieren. Mhm. Aber wenn man eine Außengrenze hat zwischen Irland und Nordirland, dann würde das eben dieses Friedensabkommen.
Den Friedensprozess in Nordirland, der würde gefährdet.
Torpedieren. Man kann aber gleichzeitig nicht sagen, man kontrolliert seine Außengrenze nicht. Weil das, was die meisten Leute ja nicht verstehen, ist, es geht überhaupt nicht um Zölle, sondern es geht um die Mehrwertsteuer. Allein Deutschland nimmt über diese Mehrwertsteuer an den Zollgrenzen 50 Milliarden Euro im Jahr ein. Und man kann jetzt nicht einfach irgendwie die Waren da hin und her fließen lassen, ohne dass sichergestellt ist, dass die Mehrwertsteuer gezahlt wird. So, und dafür braucht man eine Lösung und die gibt es bisher nicht.
Ulrike Herrmann sagt das. Und ich bin gespannt, vielleicht sitzen wir am 31. Oktober nochmal zusammen und gucken dann, was tatsächlich passiert.
Ja, oder am 1. November, ja.
Deutschlandfunk Kultur hören Sie und Ulrike Herrmann ist hier zu Gast von der taz. Frau Herrmann, gleich im Länderreport geht es um die Existenzgründe, die sich nach dem Willen von Nordrhein-Westfalen doch bitte in Nordrhein-Westfalen ansiedeln sollen, im Ruhrgebiet, und nicht alle in die Hinterhöfe von Berlin ziehen sollen. Da gibt es ja viele alte Zechen und so, schöne große Hallen, da wäre das doch ein guter Platz. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, so eine Offensive für Existenzgründer in NRW zu starten.
Ja, also es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man versucht, das Ruhrgebiet zu beleben. Das ist ja eine strukturschwache Gegend. Aber man sollte sich jetzt auch nicht zu viel von den Existenzgründungen versprechen. Weil wenn man sich das einfach mal anguckt in der Statistik, dann sieht man, die Wertschöpfung in Deutschland kommt von den Großkonzernen. Mhm. Nicht?
Also gut, aber nichtsdestotrotz ist es schön, so eine Gründerszene zu haben. Das ist auch kreativ, das macht irgendwie das Lebensgefühl ein bisschen positiver.
Ja, genau. Aber was dann passiert ist, dass die erfolgreichen Startups werden normalerweise von Großkonzernen aufgekauft. Und die nicht erfolgreichen dämmern vor sich hin.
Na gut, trotzdem, es wird versucht. Und vielen Dank, dass Sie in dieser Stunde hier waren.